Bayern 2. Shalom.
Shalom, shalom. Da sind wir wieder. Mir seinen du. Jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstätel. In unserem jüdischen Kalender haben wir heute den 9. Nissan 5786. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer Quadranz Yiddishkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Allzu viel Zeit bleibt uns nicht mehr für den großen Putz, für Pesach. Bis zum kommenden Mittwochabend müssen aus unseren jüdischen Haushalten ja alle Lebensmittel verschwunden sein, die Chametz sind. Also Hefe, Säuerungsmittel oder andere Gärstoffe enthalten oder damit in Berührung gekommen sein könnten. Aber nicht nur unser Zuhause, sondern auch wir selbst sollen rein sein. Kasher, rein für unser Befreiungsfest. Kasher le Pesach. Wir sollen alles Gärende aus der alten Zeit der Unfreiheit nicht mitschleppen in die neue Zeit der Freiheit. Dabei geht es im übertragenen Sinn auch um alles, was in uns gärt und brodelt und nicht zuletzt auch um alles Aufgeblasene in unserem Verhalten. Geht also am kommenden Mittwochabend die Sonne unter, beginnt unser Befreiungsfest Pesach. Wir kennen diese Tage auch als Zeit unserer Freiheit, als Zman Cheruteinu oder als Fest der ungesäuerten Brote, als Chag Hamatzot. Denn an Pesach essen wir 8 Tage lang nur ungesäuertes Brot, unsere Matzen, die Matzot. Zum Auftakt am Mittwochabend treffen wir uns in unseren Gemeinden, um einen festlichen Abend zu erleben, der seit Jahrtausenden nach einer festen Ordnung abläuft. Ordnung auf Hebräisch sagt man Seder. Deswegen nennt man diesen Abend Sederabend. Der dauert stundenlang. Dabei lesen wir die Geschichte von der Befreiung unserer Vorfahren aus der Sklaverei und von ihrem Auszug aus Ägypten. Und je nachdem, wo wir gerade angekommen sind bei der Lesung unserer Pessach-Geschichte, bei der Lesung der Haggadah Shel Pessach, greifen wir zu den vor uns liegenden symbolischen Speisen, trinken wir eines der 4 vorgeschriebenen Gläser Wein oder singen ein bestimmtes Lied. All das, was wir am kommenden Mittwochabend bei unserem Pessach-Seder machen, haben vor etwa 2000 Jahren auch Jesus von Nazareth und seine Jünger gemacht. Stichwort das letzte Abendmahl. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Jünger namens Jehuda, Judas Iskariot. Judas soll seinen Meister und Lehrer, also seinen Rabbi, Jesus, an die römischen Besatzer verraten haben. Und so wird Judas gerne hingestellt und dargestellt als falsch, als geldgierig, egoistisch oder kaltherzig. Unser Shalom-Reporter Simon Berninger über Judas, der nach wie vor gilt als Inbegriff des hinterhältigen und bösen Juden.
Ich muss mal einmal gucken.
Mirjam Küfler blättert in ihren Unterlagen. Die evangelische Theologin hat das viele Papier zusammengetragen für ihre Doktorarbeit. Der Titel ihrer Promotion lautet Judas Iskariot, das abendländische Judasbild und seine antisemitische Instrumentalisierung im Nationalsozialismus.
Genau, dieses Gedicht zum Karfreitag, 1925. 2000 Jahre, die gingen ins Land, seit Christus den Feind der Völker erkannt und ausgerechnet der eine Semit unter den Jüngern den Meister verriet. Christus verraten um gleißendes Gold, er, der doch immer das Beste gewollt.
Der eine Semit, gemeint ist damit Judas Iskariot, einer der 12 Anhänger Jesu, eingegangen in die Kulturgeschichte als Verräter seines Meisters und Lehrers.
Und da sieht man dieses Bestreben der Nationalsozialisten, Jesus zum Arier zu machen und die anderen Jünger eben auch. Und nur noch Judas ist Jude. Dann eben auch dieser Bezug zum Geld, diese Bereitschaft für Geld, jemanden zu verraten. Also das war ja auch ein dankbares Motiv, weil die Nationalsozialisten, die haben Juden ja nachgesagt, Geldgier. Und Judas ist wohl schon immer so ein Hasstyp gewesen. Aber wenn man sowas natürlich dann auf ein ganzes Volk projiziert oder damit verbindet, das hat das vorher schon noch angefacht.
Ebenso wie das Gedicht, das Mirjam Kübler aus dem berüchtigten Stürmer zitiert, der üblen Hetz- und Hassschrift der Nationalsozialisten, die darin gegen alles Jüdische hetzen, auch gegen Judas Iskariot.
Also der Stürmer ist so das prägende Medium dieser Zeit gewesen, weil eben so plakativ und weites Verbreitungsfeld, also den hat jeder gekannt, jeder gelesen. Es gab so Stürmerkästen, da konnte man die Ausgaben sich angucken mit diesen typischen Karikaturen von Judas und Juden. da wird diese Geldgier dann auch zur sexuellen Begierde. Also da spielt die Rassenschande eine große Rolle. Also die Mädchen sind immer blond und dieser Judas-Jude, wie das als Schimpfwort gängig war. Teufel, also ist halt dunkel, dunkle Haare natürlich, Hakennase, abstehende Ohren, hässlich, oft auch dick. Also so diese typisch gängigen Judenmerkmale, die werden halt dann auch auf Judas übertragen.
Und so erscheint Judas bei den Nationalsozialisten als Sinnbild für den bösen und hinterhältigen Juden schlechthin. Die Hassparolen der Nazis wie Juda verrecke, Judas verrecke richten sich gegen das ganze jüdische Volk und tauchen im Dritten Reich nebeneinander auf. Damit erreicht die Darstellung des Judas Iskariot ihren fatalen Höhepunkt. Die Verteufelung von Judas reicht freilich viel weiter zurück, bis ins Neue Testament, von Evangelium zu Evangelium.
Da sieht man, dass Judas bei Markus noch am neutralsten wegkommt.
Evangelist Markus lässt noch offen, warum der Jude Judas den Juden Jesus an die römischen Besatzer verrät. Dort ist das Geld für seinen Verrat an Jesus auch nicht die Motivation, sondern der unerwartete Lohn für seinen Verrat.
Und dann ist innerhalb der Evangelien schon dieser Verlauf, dass er halt negativer wird. Also im Johannesevangelium ist es dann ganz extrem. Das ist eben sehr, sehr dualistisch. Und da ist Judas auf der Seite des Teufels gemeinsam mit den Juden übrigens.
Die Theologin macht dafür religionssoziologische Gründe geltend.
In der frühen Zeit der Evangelien ist es ja am Anfang noch so gewesen, dass man versucht hat, die Juden zu integrieren. Und wenn man dann merkt, da ist nichts zu wollen, grenzt man sich ab. Und dadurch ist spätestens im Johannesevangelium eine gewisse Judengegnerschaft schon vorhanden. Und dann werden die auch verfemt, also zum Antitypus erklärt. Gleichzeitig hat man eben diesen Antihelden Judas. Und vor allen Dingen bei Johannes, dann ist es eben so, dass tatsächlich die Juden eben schon in die Nähe des Teufels geraten und Judas eben auch.
Im wahrsten Sinne befeuert wurde das Negativbild von Judas immer wieder durch die bildende Kunst.
Das ist eine, man könnte sagen, visuelle Unheilsgeschichte seit dem 4. Jahrhundert.
Sagt Andreas Mertin. Der Kunstwissenschaftler hat sich damit befasst, wie Judas in die Bildsprache der Kunst eingegangen ist. Eine der frühesten Judas-Darstellungen zeigt ihn neben dem gekreuzigten Jesus am Baum hängend. Sie zeigt also den vom Evangelisten Matthäus überlieferten Selbstmord von Judas.
Ein kleines Elfenbeintäfelchen um 420 und da sieht man ganz normal die Kreuzigung. Aber auf der linken Seite sehen wir dann, wie Judas da am Baum hängt. Unten zu seinen Füßen ist sein Beutel mit den 30 Schekeln. Und das Perfide daran, oben aus dem Baum wächst wieder grüne Pflanzen und Vögel sitzen da. Das heißt, auf Grundlage des Todes des Judas und der Juden entsteht das Christentum. Das Judentum muss sterben, Judas muss sterben, damit das Christentum entstehen kann.
Später wird Judas vor allem in der Szene des letzten Abendmahles dargestellt, wenn Jesus kurz vor seinem Tod noch einmal mit seinen 12 Jüngern zusammenkommt, um den Sederabend zu Beginn des jüdischen Pessachfestes zu feiern. Um die erste Jahrtausendwende ändert sich dann die darstellende Kunst.
Bis dahin hat man Christus immer dargestellt als denjenigen, der den Tod überwunden hat, aber um das Jahrtausend wird das Bildprogramm geändert und nun zeigt man den leidenden Christus. Und dann fragt man, wer ist denn für dieses Leid verantwortlich? Und dann kommt die Antwort, Judas. Und Judas steht typisch für alle Juden. Und deshalb werden Juden besonders negativ dargestellt. Juden mit Judenhüten, die untereinander mauscheln sozusagen. Aber Jesus als Jude hat natürlich keinen Judenhut. Die Jünger haben keinen Judenhut. Und Judas ist der böse Jude schlechthin. Und das ist eine Verbindung, die geht kontinuierlich durch die ganze europäische Hochkultur.
Auch in der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach ist das Urteil über Judas eindeutig. Der Verräter wird in die Hölle verbannt.
Wenn man sich anschaut, was in der Geschichte passiert ist, gerade zwischen Judas und den Juden an unguter Verknüpfung, dass man so einen zum Sündenbock macht und das dann auf ein ganzes Volk projiziert, denke ich wirklich, dass es geboten ist, Judas zu entlasten.
Die Theologin Mirjam Kübler mahnt zu einem nüchternen Blick auf das, was sich über Judas tatsächlich belegen und sagen lässt.
Judas war natürlich ebenso Jude, wie eben Jesus auch. Und der Schuldige am Tod von Jesus war Pontius Pilatus, beziehungsweise eben die Römer in Israel. Und die heutige Theologie neigt dazu, im Prinzip zu sagen, dass Judas Freiheitskämpfer war, die Römer aus dem Land haben wollte und gedacht hat, dass Jesus diese Ansicht teilt. Also, dass Jesus und die anderen Jünger eben ein Revolutionstrupp ist und diese Fremdherrschaft der Römer endgültig abschüttelt.
Dann hätte Judas seinen Lehrer Jesus aus Enttäuschung verraten. Aus Enttäuschung darüber, dass Jesus alles andere als ein radikaler Aufständler war. Diese Interpretation klingt auch in der Rockoper Jesus Christ Superstar von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice an, die vor 55 Jahren uraufgeführt wurde. Auch im Roman Judas des israelischen Autors Amos Oz kommt Judas als der gläubigste Anhänger Jesu gut weg. Und selbst der vor einem Jahr verstorbene Papst Franziskus wollte nicht ausschließen, dass Judas nicht doch ins Paradies gekommen ist. Vor diesem Hintergrund scheint die Aufregung um eine Broschüre des Bayerischen Nationalmuseums berechtigt. Die Broschüre aus dem letzten Jahr zeigt auf ihrem Titelbild eine stereotype Negativdarstellung von Judas. Inzwischen gibt es eine Sensibilisierung für die antijüdische Hetze bei der Darstellung von Judas in der Vergangenheit. Aber dennoch ist sie bis heute nicht ganz verschwunden, klagt Kunstwissenschaftler Andreas Mertin.
Das ist in der Karikaturenpropaganda der Hamas im Zusammenhang mit dem Israel-Gaza-Krieg. Und zwar gibt es da ganz viele Karikaturisten, die der Hamas sehr nahe stehen und die beerben die ganze europäische Hochkultur. Nur dass sie dann die Rollen vertauschen. Also sie nehmen zum Beispiel die Verratsszene des Judas im Garten Gethsemane, den berühmten Bruderkuss, den Giotto in der Scoveni-Kapelle gemalt hat, und tauschen jetzt den Judas aus durch einen Offizier der israelischen Armee.
Judas in Gestalt eines israelischen Soldaten, der Jesus verrät.
Da ist Jesus auf Seiten der Hamas. Im Hintergrund werden Soldaten der israelischen Armee gezeigt. Jesus wird verhaftet. Und woher kommt es? Weil die Juden weiter die Menschen verraten. Das ist das Bild, das sie stark machen, um auf uns Europäer zu wirken.
Umso wichtiger ist ein sachlicher und nüchterner Blick auf Judas, auf den Jünger, den Jesus als Freund bezeichnete.
Bayern 2. Shalom.
Avadim Hayinu, wir waren Sklaven. 430 Jahre lang haben unsere Vorfahren in Ägypten harte Arbeit leisten müssen. Zwangsarbeit, Sklavenarbeit. Doch dann wagen sich Moses und sein Bruder Aaron vor zum Pharao. Sie bitten den ägyptischen Herrscher, ihre Leute freizulassen. Der Pharao gibt nach, aber erst nach der 10. Plage. Denn in Ägypten sterben alle Erstgeborenen. Nur die Erstgeborenen der Israeliten bleiben verschont. Denn der Todesengel ist an ihren Häusern vorbeigegangen. Das hebräische Wort für vorbeigehen, vorübergehen, verschonen lautet Lifsoach. Und davon abgeleitet das Wort für das Vorüberschreiten, das Verschonen, Pesach. Und nun hat das Wort Rabbiner Joel Berger. Er wünscht uns Chag Pesach Kasher Vesameach, Koschern und freilichen Pesach. Beim Schabbat-Gottesdienst lesen wir morgen Vormittag unsere Tora weiter. Morgen ist dran der Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 25. Er heißt Zav, zu Deutsch Gebiete oder Befehle.
Unsere Parasha Zav wirkt auf den ersten Blick schwer zugänglich. Denn sie schildert uns den Opferkult, die Priestergewänder und die Abläufe im Heiligtum. Vieles scheint weit entfernt von unserem heutigen Leben. Und doch lädt uns gerade diese Parascha dazu ein, genauer hinzuhören. Im Mittelpunkt steht das tägliche Brandopfer in unserem einstigen Tempel in Jerusalem. Das tägliche Brandopfer wird uns nicht als außergewöhnliches Ereignis beschrieben, sondern als stetige und verlässliche Handlung. Besonders eindrucksvoll ist das Gebot, dass das Feuer auf dem Altar niemals erlöschen darf. Tag und Nacht soll es bewacht werden. Unsere alten Meister sehen darin mehr als eine technische Vorschrift. Das Feuer ist ein Sinnbild für eine innere Haltung, für ständiges Verantwortungsbewusstsein und ständige moralische Wachsamkeit. Begeisterung kann aufflammen, doch sie bleibt nur dann lebendig, wenn sie gepflegt und genährt wird. Heiligkeit zeigt sich nicht in kurzen Momenten des Enthusiasmus, sondern in der Treue zur Aufgabe. Auffällig ist, dass diese Verantwortung für das Feuer gerade den Priestern auferlegt wird, den Kohanim. Das will uns eines sagen: Wer geistlich oder gesellschaftlich führt, steht nicht über den Regeln. Im Gegenteil, von Führungspersönlichkeiten wird besonders viel Achtsamkeit erwartet. Unsere Tora kennt eben keine Macht ohne Verpflichtung. Der kommende Schabbat hat einen besonderen Namen, denn es ist der große Schabbat, unser Schabbat Hagadol, der erhabene Schabbat vor unserem Befreiungsfest Pesach. Er erinnert uns an ein mutiges Ereignis. Noch in Ägypten, noch in der Sklaverei, unter der Herrschaft des Pharaos, bekommen unsere Vorfahren den Auftrag für ein Pesachopfer, für jedermann sichtbar, ohne zu wissen, wie die ägyptischen Sklaventreiber darauf reagieren würden. Dieser Akt ist ein erster Schritt zur inneren Befreiung. Denn Freiheit beginnt ja nicht mit dem letzten Schritt aus der Sklaverei, sondern mit dem ersten Schritt des Entscheidens und der Verantwortung. Der Schabbat Hagadol ist deshalb groß, weil er von Mut erzählt, vom Mut, sich für einen Weg zu entscheiden, noch bevor sich die äußeren Umstände zu unseren Gunsten geändert haben. Im Leseabschnitt Zav und im Schabbat Hagadol liegen eine tiefe Botschaft. Befreiung und Freiheit brauchen überlegte Vorbereitung. Sie verlangen Disziplin, Einigkeit, Ausdauer und die Bereitschaft, Gewohntes in Frage zu stellen. So wie in unserem Tempel in Jerusalem das Feuer auf dem Altar stets am Brennen gehalten werden musste, so muss Freiheit am Leben gehalten und immer wieder erneuert werden, in Gedanken, in Worten und in Taten. Freiheit ist kein Besitz, den man einmal erlangt und dann ein für allemal behält. Freiheit ist ein Auftrag, eine Aufgabe. Sie muss jeden Tag mit Leben erfüllt werden. Die Parashat Zav lehrt uns, dass das Große im Kleinen beginnt. In der Aufmerksamkeit für Einzelheiten, in der Verlässlichkeit des Alltäglichen. Und der Schabbat Hagadol erinnert uns daran, dass Befreiung und Freiheit kein einmaliges historisches Ereignis sind, sondern ein fortwährender Prozess. Möge uns der kommende Schabbat helfen, unser inneres Feuer am Leben zu halten, Verantwortung nicht zu scheuen und uns auf Pesach nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich vorzubereiten, mit Wachsamkeit, Mut und Hoffnung. Die Hoffnung, Hatikva, das jüdische Prinzip.
Und jetzt bin ich Ihnen noch die Lichtzündzeiten schuldig, unsere Zmanim. Zur ordentlichen Begrüßung des Schabbat müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbeskerzen angezündet haben. In Pilsen sowie in Salzburg bis um 18.12 Uhr, in Straubing bis um 18.13 Uhr und in Regensburg bis um 18.16 Uhr.
Weiden 1817, München Amberghof sowie Innsbruck 1818, Bayreuth 1819, Nürnberg, Fürth, Erlangen sowie Augsburg 1821, Bamberg 1822, Ulm 1825, Würzburg 1826, Konstanz am Bodensee 1817 und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabesleuchter angezündet haben bis um 18:31 Uhr. Nu, du sagst gewähn, unsere jüdische Audizie. So, das war unsere jüdische Sendung. Wir hören uns wieder, wann immer und wo immer Sie wollen. Denn unser Shalom gibt's natürlich auch als Podcast zum Anhören und zum Runterladen. Dazu bitte gehen im Internet auf br.-religion. br.-religion. Oder wir hören uns wieder in einem funkfrischen Shalom hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag. Am kommenden Freitag kurz nach 14:30 Uhr. In unserem Kalender ist das dann der 16. Nissan. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am kommenden Freitag am 9. Nissan einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Strossmann Michi, wünscht Gid Shabbes. Shabbat Shalom, Mevorach, Shasha. Und für den kommenden Mittwochabend und die folgenden 8 Tage von Pesach wünsche ich, eklar, Chag Pesach Kasher Vesameach, Ekoshon und freilichen Pesach, ein koscheres und fröhliches Befreiungsfest. Nächstes Jahr in Jerusalem, Leshana Haba'a, Jerusalem.